Freunde, hier ist wieder Matussek. Und ich muss wohl weder den Mann noch den Song vorstellen. Aber auch wir bewegen uns hier auf einer sehr feinen, aber sehr geraden Linie. Hier kommt Johnny Cash mit I Walk the Line.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line, because you're mine, I walk the line.
Tja, Johnny Cash, der Schmerzensmann des Country-Genres, der Mann in Schwarz, trug nur schwarze Klamotten später. Es war ein Liebeslied für seine Frau, in dem er ihr schwor, treu zu sein. Aber bevor wir auf Männer und Frauen und den Staatsfeminismus und die Auflösung des Sinns von Sprache überhaupt zu sprechen kommen, hier ganz dringende Aufräumarbeiten zu den letzten Sendungen und meinem Aufruf, an der Friedensdemo teilzunehmen. Unser Hörer FM schreibt, Hallo Matussek, etwas verspätet zur Friedensdemo nachlese. Eine Anti-Friedensgruppe hat Leute wie mich zum Morgengrauen unter dem Vorwand einer Mitfahrgelegenheit überall hin bestellt, um uns das Hinkommen nach Berlin zu verpatzen. Es betraf nicht nur Düdo, also Düsseldorf, wie sie am nächsten Tag prahlend zwitscherten. Und dann zitiert er Twitter-Einträge wie den hier eines gewissen Dennis K. aus Berlin, woher auch sonst. Wer mit Nazis demonstriert, gemeint sind hier wohl die erwiesenen Obernazis Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, die sich an diesem verschneiten kalten Vormittag an ein Heer von Nazis wandten, der wird behandelt wie einer. Deshalb waren wir wieder aktiv. Tier Friedensschwurbler. Es gibt keinen Bus aus dem Erzgebirge nach Berlin heute. Ihr werdet es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Es gibt keine Mitfahrgelegenheiten aus Dortmund. Da muss ich hier ein Hä-Hä-Hä vorstellen. Zunächst bemerkenswert, wie diese ideologisch Behinderten mit der Streubüchse alle mit Nazi vollpudern, die nicht regierungstreu sind und die für Frieden demonstrieren. Und dann setzt er nach, unser angepasster Dennis K., denn er spielt seinen eigenen Krieg. Keiner aus Düsseldorf, keine Mitvergliedern aus Bremen, keiner aus Wernigerode. Viele von euch werden wieder vergeblich warten. Entweder auf Leute, die sie abholen wollten, oder auf Mitfahrer. Schade, dass ihr wegen uns echten Mitfahrangeboten abgesagt habt, aber so ist das Leben. Schon erstaunlich, dieses Engagement, diese Lügenenergie, um die Teilnahme an einer Friedensdemo zu vereiteln und damit ein Regime zu stürzen, das einen echten Nazi-Kult betreibt, nämlich den um Stefan Bandera, an dessen Grab der Vize-Außenminister Melnik der Ukraine jüngst einen Kranz niederlegte. Melnik, der offensichtlich die jüngste Säuberungswelle in Kiew überstanden hat, mit der Präsident Zelensky eine ganze Reihe führender Positionen ersetzte, nicht wenige aus Gründen der Korruption, die wir wissen, in der Ukraine endemisch ist und die, so ist zu vermuten, nach seinem Geldgeber, dem Oligarchen Kolomaisky, nun bald auch ihn selber erreichen wird. Ja, und was dann? Beschäftigen wir uns nochmal mit dem Antifa-Fascho und listigen Dennis K. und seinesgleichen und vergleichen das mit der Bio des Mannes, dessen Songs wir heute hören wollen. Johnny Cash wuchs auf während der großen Depression in den 30er Jahren. Und er arbeitete bereits im Alter von 5 auf den Baumwollfeldern. Und sie sangen dort tatsächlich christliche Gospels bei der Arbeit. Er hatte 6 weitere Geschwister. Seinen Bruder Jack verlor er, als der in eine Kreissäge geriet mit 14 Jahren. Nach der High School arbeitete John Ray Cash am Fließband in Pontiac, Michigan und in Texas. Anschließend ging er zum Militär, zur Air Force. Und war eine Weile in Landsberg in einer Abhörstation von Morsecodes der sowjetischen Funkverkehrs beschäftigt. Hier kaufte er sich eine Gitarre und gründete die Band The Landsberg Barbarians nach der Truppenzeitung der Landsberg Barbarian. Also er hat die Bayern auf Barbaren gereimt, worauf sie auch noch stolz sind mit ihrem Mir san Mir. Aber Jungs, wirklich ein geiles Spiel gegen Paris, muss ich als BVB-Bekenner und Experte neidlos anerkennen. Wirklich bestes Team ever. Aber zurück zu unserem raffinierten Friedensfeind aus dem Netz, der sich unter dem Pseudonym Dennis K. versteckt und lebt, wie er angibt, am Kudamm, ist aber Hesse und unterstützt Darmstadt 98. Er bezeichnet sich als Antifa-Jurist, was wohl eine lustige Beschreibung für das Gesetz bin ich ist. Liebt Techno und guten Wein. Und sein Motto ist, logisch, fuck Nazis. Wobei er bereits klar gemacht hat, dass er nicht den geringsten Dunst hat, was er Nazi ist. Die trendigen Themen, die ihm sein Algorithmus anbietet, sind demnach Geschlecht, Bachmut und Wärmepumpen in dieser Reihenfolge. Ansonsten twittert er zum Ölanschlag auf das Grundrechte-Denkmal in Berlin Folgendes. Leute regen sich auf, dass in Berlin Erdöl auf die Grundrechte gekippt wird. Darüber, dass wir für Erdöl auf Grundrechte scheißen. Und das seit Jahren und Jahrzehnten regt sich keiner auf. Hashtag letzte Generation. Ja, scheiß auf die Gründerväter unserer Republik, nicht wahr? Die das alles aufgebaut haben. Diese Hängematte, in der sich diese Dennisse gerade räkeln. Womit wir endlich bei jener Jugendhorde wären, die sich letzte Generation nennt, mit der sich mein Freund Michael Klonowski bereits vor einem Jahr in seiner sehr empfehlenswerten Acta Diurna auseinandergesetzt hat, eine Internetplattform, die sehr zu empfehlen ist, beziehungsweise ihnen den Hosenboden, der damals noch nicht klebte, auf jeden Fall nicht auf der Straße, langgezogen hat. Er schrieb, Klonowski, es ist absurd zu glauben, dass alles, was die vielen Generationen vor uns leben und überleben ließ, was sie befähigte, die großartigste aller Zivilisationen zu schaffen, plötzlich überholt sei. Dass diese Generation vor uns, denen wir alles verdanken, was uns heute als Komfort dient und die dafür entbehrt, geschuftet, geopfert, geblutet und gelitten haben, komplett falsch lagen. Und ausgerechnet die heutigen, die nichts erlitten, nichts entbehrt, nichts verehrt, nichts gelernt, nichts geschaffen haben, sondern nur alles aufzehren, kritisieren und demolieren können, dass diese Generation übergeschnappter und wohlstandsverwahrloster Mitläufer, diese Generation Fatzke, berufen sei, der Menschheit den Weg zu weisen. Ja, diese Gehorte, die verzweifelt, wenn sie ihr Handy nicht aufladen kann, aber nun tatsächlich den Russen zeigen will, was eine Hake ist, beziehungsweise doch eher die Ukrainer bittet, das zu tun, diese Lümmel, die sich stattdessen lieber auf die Straße kleben, um das Wetter in 30 Jahren zu beeinflussen, diese Göhren, die Männer und Familienväter daran hindern, zur Arbeit zu kommen, Klonowski nennt sie in seiner Philippika zu Recht die Generation Fatzke, und unser Dennis K., der Techno-Fan, der gute Weine liebt, gehört da ganz vorne hin. Er ist eben der Typ von Untertan, der sich trotz seines Rebellenposing einfach den Moden anpasst. Es wird ihm auch leicht gemacht. Vor 2 Jahren noch haben die Grünen mit dem Motto keine Waffen in Krisengebiete Wahlkampf gemacht. Und nun sind sie dafür. Also ist auch unser Dennis aus Berlin dafür. Ich möchte mal bezweifeln, dass unser Dennis je einer geregelten Arbeit nachgegangen ist, noch, dass er je vorhat, das zu tun. Dafür ist er einfach zu sehr mit seinen Großstadt-Indianerspielen beschäftigt und dem Design seines K für ein geiles Berlin-Logo auf seinem Twitter-Account. Da wir kurz von Rebellen sprachen, müssen wir für jetzt ganz schnell zu unserem Rebellen Johnny Cash zurück. Einfach um frische Luft zu atmen. Rund 10 Jahre nach seinem ersten großen Welterfolg, I Walk the Line, ging er nach St. Quentin in den Knast und unterhielt sich mit den Lebenslänglichen dort. Und dort verstanden sie ihn und er sie. Hier also Johnny Cash, St. Quentin.
And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here 3 times before and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things. And I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Wir müssen noch mal kurz auf unser hinterhältiges Schneeflöckchen Dennis zurückkommen. Er weiß, dass er in unserer Gesellschaft, die zunehmend von der grünen Camarilla von oben nach unten geformt wird, durchaus ins Förmchen passt. Er wittert, dass er sich so durchs Leben schlängeln wird können, wenn er die Richtigen vermöbelt, dass er dann gewonnen hat. Wie diese jungen Aktivisten und Straßenkleberinnen in der sogenannten letzten Generation mit ihrem entzückenden Masenring, sie war offenbar nicht nach Bali in Urlaub geflogen und sprach in einer Talkshow davon, dass man doch jetzt einfach mal Bürgerräte installieren sollte, so aus Zufallsprinzip, so im Telefonbuch, in der ganz normalen Menschen wie sie, in verantwortliche Planung mit einbezogen werden sollten. Und jetzt alle festhalten, die gibt es. Wohl nach dem Vorbild von Maos Kulturrevolution und seinen Roten Garten bestimmen jetzt die Jungen in Marburg den Takt. Der SPD-Bürgermeister, der die jungen Kleber von Feuerwehrleuten vor Pöbeleien schützen ließ, hat sich nun mit der letzten Generation geeinigt. Sie kleben nicht mehr, dafür lässt er sie mitregieren. Die letzte Generation zeigt sich erfreut, dass jetzt dort, genauso wie in Hannover und Tübingen, solche Lösungen gefunden seien. Wahrscheinlich lächelt der große Vorsitzende Habeck gütig über diesen revolutionären Elan und er heizt an mit Schreckensmeldungen wie dem, dass der Klimawandel in Kürze 900 Milliarden kosten werde und untermauert dies mit fragwürdigsten alarmistischen Hochrechnungen, die längst aus der ernsthaften Wissenschaft aussortiert, weil widerlegt wurden. Übrigens, die Kosten für die Entwicklungsländer sind am enormsten. Und ich wage zu bezweifeln, dass sich in den unterentwickelten Gebieten in Afrika oder in Asien oder in China, wo es auch noch Hunger gibt, oder in Indien, die Leute um CO2-Emissionen kümmern, bevor sie nicht mindestens das Niveau erreicht haben, was wir in unseren Industriegesellschaften erreicht haben. Aber das jetzt nur nebenbei. Dem verdienten Kollegen Bojanowski von der Welt genügte eine Seite, um Habecks Quatsch als solchen zu widerlegen. Aber wir sehen, Gretas I want you to panic ist längst in ein politisches Geschäftsmodell übergegangen, das jede Sauerei entschuldigt, jede Übergriffigkeit, wie die Verteuerung der Energie und die zentrale Zuteilung des Stromverbrauchs. Und das ist schon sehr nah am chinesischen Modell. Ich empfehle allen, die ausnüchtern wollen, die Lektüre des einst und immer noch engagierten Umweltaktivisten, aber auch Wissenschaftlers Michael Schellenberger und seines Buches Apocalypse Never. Tja, die Energie, die teure. Wir sind uns ja einig, dass Deutschlands Wohlstand der letzten Jahre von dem billigen russischen Erdgas mitfinanziert wurde. Und das fällt plötzlich aus. Man boykottiert es, man behauptet, um den Russen zu schaden. Es schadet ihm aber gar nicht. Es schadet nur uns selber. Insolvenzen sind die Folge. Und selbst wenn wir wieder Gas aus Russland beziehen wollen, ginge das gar nicht, weil die Nord Stream-Leitungen, wie von beiden angekündigt, in einen Haufen Altmetall verwandelt wurden. Und noch immer wird rumgerätselt, wer wohl dahinter gesteckt haben könnte. Sima Hirsch meinte Joe Biden im Verein mit den Norwegern. Biden, weil er das angekündigt hat, und die Norweger, weil sie profitieren. Vorgestern aber in der FAZ große Geschichte, es könnten auch Ukrainer dahinter stecken. Bekräftigt wird das durch ein Team der gewohnt vertrauenswerten ARD, wie die Tagesschau vermeldet. Ich hatte Sie, die Hörer, gebeten, Ihre Expertisen einzuschicken. Vorher aber noch eine andere Möglichkeit, die mit John Cash zusammenhängt. Vielleicht waren es ja die Ghost Riders from the Sky, also die Geisterreiter aus dem Wolkenhimmel. Hier kommt Johnny Cash.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies. And up a cloudy draw. As a rider sloped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-o, yippee-i-o, ghost riders in the sky, ghost riders in the sky.
Nun kommen wir zu den Briefen. Ich hatte gefragt, was Olaf Scholz wohl mit Joe Biden letzte Woche auf seinem Blitzbesuch in Washington besprochen haben mag und wer wohl Nord Stream 2 in einen Haufen Altmetall verwandelt hat. Lieber Herr Matuszek, Ihre Sendung ist für mich ein absolutes Muss. Der perfekte Start ins Wochenende. Herzlichen Dank dafür. Ich habe eine Erklärung für die Sprengung. Es war die ehemalige Verteidigungsministerin Lamprecht. Frustriert darüber, dass sie während ihrer großreichen Amtszeit nie richtig ballern konnte, hat sie sich ein Ein-Mann-U-Boot gechartert und ist abgetaucht, um mal einen richtigen Doppelbums abzulassen. Ihren Sohnmann wollte zwar mit, aber es war diesmal kein Platz für ihn. Leider reichte die Munition nicht für die Sprengung aller Röhren, die üblichen Materialprobleme der Bundeswehr. Da sage noch einer, Frau Lamprecht wäre in einem militärischen Job fehl gewesen. Wir alle müssen das jetzt rehabilitieren. Ich grüße Sie herzlich aus der Schweiz, Dr. Bernd Bremer. Ich kann mir denken, dass Sie in der Schweiz sich darüber köstlich amüsieren. Ein Hörer, ich habe den Namen leider verschlüsselt, sorry, macht wohl zu Recht auf den Umstand aufmerksam, Schulz und der Nord Stream Terrorakt, schon die Mitwisserschaft wäre eine Straftat. Wo bleiben die 3000 Polizisten, wie beim sogenannten Reichsbürgerputsch, die jeden Aktenordner, jedes Blatt Papier, jede Festplatte, jedes Smartphone im Bundeskanzleramt sicherstellen? Ich bin zwar kein Jurist, aber mir scheint der Paragraph 138 des Strafgesetzbuches zutreffend, beziehungsweise hier ausgeführt, Mitwisserschaft bei einem solchen Verbrechen wird mit 5 Jahren aufwärts bestraft. Stefan Hölzel schreibt, Werder Matuszek, meines Erachtens kommen nur die Reichsbürger für die Durchführung der Sprengung in Betracht. Mit der Finte, sich von mehr als 3000 Polizisten durchsuchen und festnehmen zu lassen, hat die Öffentlichkeit es versäumt, sich auf den militärischen Arm der Reichsbürger zu fokussieren. Und so sind die gut 70-Jährigen. Diese gut 70-jährigen Taucher mit Sprengmeisterausbildung unerkannt vom Bodensee bis in die Nähe von Bornholm in die Ostsee geschwommen, getaucht, um ihr perfides Werk zu vollenden. Ihnen noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag und wollen wir gemeinsam hoffen, dass den defätistischen Umtrieben der Reichsbürger ein für alle Mal ein Denkmal gesetzt, Verzeihung, ein Ende bereitet wird. Die reichen Bürger in meiner Nachbarschaft will ich ausdrücklich in Schutz nehmen. Kurve gerade noch gekriegt. Bis zur Feierung. Grüße aus dem Süden der Republik. Ja, danke für die Geburtstagsgrüße. Ich war, ehrlich gesagt, natürlich menschlich ein bisschen enttäuscht von Ihnen, als am Tag selber von Ihnen, das war gestern, nichts kam. Ich habe gewartet. Aber Sie waren ja als Rechercheur unterwegs und bei den Reichsbürgern, also verzeihe ich Ihnen. Bernd Rickels war offenbar nahe dran. Eva Tursek, dieses Treffen zweier stark gehandicapter Politiker hatte alle Elemente einer Tragikomödie. Auf der einen Seite unser Bundeskanzler mit einem unheilbaren Scholzheimer, auf der anderen Seite der mächtigste Mann der Welt mit beginnender Beidemenz. Das Treffen hat sich aus außerordentlich gut unterrichteten Quellen wie folgt abgespielt. Scholz: Hallo, Mr. President. Biden: Willkommen, Mr. Zelensky. Scholz, Mr. President. Scholz, Biden: Jetzt ist nicht die Zeit für Trinksprüche, Mr. Zelensky. Scholz: Nein, Mr. President, mein Name ist Scholz, Olaf Scholz. Biden starrt auf den kleinen Bildschirm vor ihm. Sie sind mir ja ein Schwerenöter, sehe ich gerade. Come X heißt der Titel. Also in einem Porno hätte ich auch gerne mal mitgemacht. Machen Sie sich draus. Sowas hat sogar der Clinton politisch überlebt. Scholz: Mr. President, ich verstehe nicht. Biden: Naja, die Sache mit dem Kamm, dem Sperma und so. Scholz: Ich kann mich nicht erinnern. Biden: Da lassen Sie uns erst ein Bier trinken gehen, aber auf Ex. Er steht auf und öffnet die Tür zum Oval Office. Sagen Sie mal, stimmt es, dass es in Europa ein neues Land gibt, die Ostkokaine? Und dass man dort den Strom im Netz speichern kann? Soweit also Bernd Ricke, einfach großartig. Der nächste, Frank Chebabetzky, das klingt bämisch irgendwie, aus Kronach, schreibt sehr plausibel: Sehr geehrter Matuszek, ist doch klar, erstens, warum ist Scholz in die USA gereist? Natürlich, um Weisungen entgegenzunehmen. Zweitens, warum nicht per Telefon? Wichtige Befehle werden immer persönlich erteilt, sowohl beim Militär als auch in Firmen oder bei der Mafia. Erstens ging das Einschüchterungspotenzial über das Telefon zum Teil verloren. Zweitens muss der Befehlshaber den Grad der Unterwürfigkeit beurteilen können. An der Verlosung des Ferrari möchte ich nicht teilnehmen, schreiben Sie Frank. Türkis passt überhaupt nicht zum Kleidungsstil meiner Frau. Lieber Frank, jetzt auch noch wählerisch werden, ja? Wir haben die Kiste billig auf einer kleinen Hochzeit im Ruhrgebiet schießen können. Das Ding ist heiß und muss vom Hof. Ich schlage vor, Sie kaufen Ihrer Frau mal ein neues Kleid. Wird doch langsam zu der Zeit. Aber danke. Bekannte meinten, nachdem nur eine Yacht in Rostock mit dem Sprengstoff beladen worden sein soll, ihre Theorie sei, dass Eskimos im Freitieftauchen ausgebildet wurden, von der schwedischen Küste zu Hunderten losgeschwommen seien und ein zwischen ihnen den Schwimmern befestigtes Material dann in die Tiefe gebracht haben. gelenkt und geleitet von GPS-Signalen tatsächlich, das müssen wir nun zugeben, der Amerikaner. Das geht aus Reisedatenüberwägung von Grönland via Dänemark nach Schweden hervor, die gar nicht anders zu interpretieren seien. Also lieber, ich kann zwar kein Eskimo, aber ich weiß, dass die 100 verschiedene Bezeichnungen für Schnee haben, was die kolumbianischen Drogenkartelle in den Wahn treiben soll. Immer wieder kommt es da zu Missverständnissen. Olaf Erber schreibt, meine Mutmaßung, zunächst wohl soll der Verdacht von den USA abgelenkt werden. Interessant ist, dass ein Bezug zu Ukrainern hergestellt wird. Man hat wohl wieder mal Pässe gefunden, wenn auch gefälschte. Könnte also sein, dass wir bald in der Tagesschau von der Einstellung der Unterstützung für die Ukraine zu hören bekommen. Und vielleicht kommen die Qualitätsmedien dann wieder zur Erkenntnis von 2014. Da wusste man noch von den Nazis in der ukrainischen Regierung. Bleiben Sie dran, Sie tun es sehr gut. Sonnige Grüße vom Schwielochsee. Rico Reusch schreibt, Herr Matuszek, ich denke, das Stern-Magazin hat mit seinem neuen Cover, Klammer, der große Bruder ist zurück, sehr gut illustriert, warum Herr Scholz seinen lieben Grandpa Joe Biden einen Besuch abstattete. Er ist tatsächlich offenbar Joe Biden, ne, mit seiner Mafia-Sonnenbrille und an der Hand ganz klein unser Olaf. Da unser Kanzler ja ohne Entourage und journalistische Staffage anreiste, wollten die beiden sicher mal ein privates Wochenende verbringen. Erst zum McDonalds-Kindergeburtstag und dann mit Grandpa Joe den kleinen Olaf bei Ralf Lauren neu einkleiden. Augenzeuge sagen, er hat sich den teuersten Strampel ausgesucht. Und wer die Pipeline gesprengt hat, ist doch mittlerweile ebenfalls bewiesen. Eine pro-ukrainische Reisegruppe, welche inkognito nach Mecklenburg gereist war, gestärkt nach einer Portion Fischbrötchen bei Backfisch-Uni in Rostock-Warnemünde, frisch belegt, natürlich vom Gastwirt selber, auf die Frage, warum die Reisegruppe mit einem LKW angereist war und mit diesem den Restauranteingang blockierte, erkundigte sich besagte Gruppe mit einer Gegenfrage in ukrainischem Akzent, wie es denn mit einem Stellplatz um die Ecke für die im LKW transportierten 500 Kilogramm C4 aussehe. Augenzeugen bestätigen dann, dass die Reisegruppe sie im Wassersportressort Wellenbrecher, 5 Außenborde, 10 Schlauchboote, Taucherausrüstung und einen Wanderführer, die schönsten Pipelines der Ostsee, 12 Tipps für ein bombastisches Wochenende ausgeliehen hatten. Danach konnten die Spuren der Gruppe nicht weiter verfolgt werden. Die Spinnerei geht noch weiter. Die Truppe hat nämlich bei Backfisch-Uli die Zeche geprellt. Das Ganze weitet sich hier in diesem Brief zum ZDF-Zweiteiler aus. Lieber Rico Reusch, da der Testarossa mit der Sonderlackierung wieder im Spiel ist, würde ich sagen, viel Vergnügen damit, solange Verbrenner noch erlaubt sind. Da wir vorhin von anspruchsvollen Frauen mit exquisitem Kleidergeschmack redeten, müssen wir endlich von June Carter reden, die nicht den geringsten Wert auf Bling Bling und exquisit und so weiter legte, sondern in der damals berühmten Carter Family sang, die eher bodenständig war und die sich unser Johnny Cash unsterblich verliebt hatte. Die ihn aber erstmal auf Abstand hielt, weil unser Johnny stark tablettenabhängig geworden war, hat den Tourstress offenbar nicht gut bewältigt und er war versoffen und geschieden und gewalttätig. Und dann auch noch 1965 mit 1000 Amphetamintabletten beim Schmuggel über die Grenze von Mexiko gebastelt und in den Knast kam. Er war so weit unten, dass er sich in eine Höhle bei Chattanooga legte, um zu sterben. Bis ihm klar wurde, dass seine Zeit noch nicht gekommen war. So ein bisschen so wie in dem Film Little Bit Man mit Dustin Hoffman, wo der alte Chief auch immer wieder seinen Tod abbrechen muss, weil es irgendwie anfängt zu regnen und so weiter. June Carter und ihre Familie halfen Johnny von den Pillen runterzukommen und er blieb clean. Und schließlich gab sie ihm tatsächlich 1968 ihr Ja-Wort. Er hatte ihr auf offener Bühne einen Heiratsantrag gemacht. Und sie begleitet ihn dann in sein berühmtes Knastkonzert in St. Quentin. Hier aber erstmal der Love-Song der beiden, Darling Companion.
Darling Companion, come on and give me understanding and let me be your champion. A hand to hold your pretty hand in. Darling companion, I tell the mountains and the canyons long as I got legs to stand on, I'm gonna stick by you. Oh, a little saucy mare like you should have a steed.
Oh, a little riling down from you is what I need.
Darling companion, I tell the mountains and the canyons, long as I got legs to stand on, I'm gonna stick by you. Darling companion, I tell the mountains and the canyons, long as I got legs to stand on, I'm gonna stick by you.
St. Quentin wurde ein Riesenerfolg. Sein dort uraufgeführter Song A Boy Named Sue führte nicht nur die Country, sondern auch die Popcharts an und Johnny Cash erhielt seine eigene Fernsehshow, in der er tatsächlich mit Bob Dylan zusammen sein I Walk the Line musizierte. In den 60ern politisierte Cash wie viele andere, nur zog er sich nicht bunt an, sondern schwarz, vom Scheitel bis zur Sohle. Er wurde der Man in Black, der Mann in Schwarz. Er traf sich mit Richard Nixon im Weißen Haus. Er sang patriotische, aber kritische Lieder wie Ragged Flag. Und er machte die Sache der indianischen Ureinwohner zu der seinen, so wie später dann Marlon Brando. Und er schrieb einen verdammt guten Song über einen indianischen Kriegsteilnehmer, Ira Hayes, der sein Leben für dieses Land riskierte, ja, und dann vergessen wurde und an der Flasche endete und schließlich in einem Erdloch vergraben wurde. Here comes Johnny Cash with Ira Hayes.
Ira Hayes, Ira Hayes, call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. Gather round me, people. There's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down the ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops.
Später schloss sich Johnny Cash dann der sogenannten Outlaw-Bewegung an, die sich nicht auf Straßen klebten und nicht anstrengten, woke neue Männer zu sein, sondern einfach verdammte alte weiße Männer blieben. Und sie gründeten in den 80er Jahren die Band The Highwaymen. Und die bestand aus Johnny Cash, seinem Brother in Crime Waylon Jennings, der ebenfalls inzwischen clean war, aus Kris Kristofferson und Willie Nelson. Also eine hochtoxisch-männliche Vereinigung, die im woken und multigeschlechtlichen Musikbetrieb von heute höchstens als ausgestopfte Präparate vergangener Erdzeitalter präsentabel wären. Denn wir erleben seit Jahrzehnten vor allem eins, den Kampf gegen den Mann. Das hätte vor allem zum Internationalen Frauentag mal Thema sein sollen. Ich hatte schon vor einem Vierteljahrhundert in meinem Buch Die vaterlose Gesellschaft die Verheerungen dieses Ausrottungsversuchs beklagt, hätte aber nie geahnt, dass der Feminismus einmal derartig zur Staatsdoktrin erhoben würde, dass eine deutsche Außenministerin behauptet, man müsse von nun an eine feministische Außenpolitik betreiben und darauf achten, dass ihre Diplomaten einen, Zitat, feministischen Reflex herausbilden. Sie will also ganz tief eingreifen in das Kabelgeschlinge des Unterbewusstseins, wo die Reflexe wohnen. Dem Ingenieur ist nicht so schwer, beziehungsweise der Ingenieurin, aber das reimt sich nicht, und zwar sowas von gar nicht. Es reimt sich vieles nicht in diesem engagiert vorgeplapperten Realfeminismus, den die Trampolinspringerin nun in die Mikrofone schnattert, zum Beispiel ihr zunächst völliges Schweigen zum Tod der 22-jährigen Gina Mascha Amini, die von den Revolutionsgarden zu Tode geprügelt wurde, weil ihr Schal schief saß. Erst nach Protesten im ganzen Land und in der ganzen Welt gab es einen Vorschlag, dass man nun aber den Iran auch mal sanktionieren könne. Zuvor allerdings hatte unsere AA-Büttenrednerin im Bundestag versichert, dass der Islamismus nichts mit dem Islam zu tun habe, weshalb sie es auch völlig in Ordnung findet, Hunderttausende, ja Millionen islamische Frauenverächter ins Land zu holen. Die neue feministische Außenpolitik nach Baerbock kümmert sich eher um die Klos in nigerianischen Dörfern, dass die nämlich nicht an den Rand gebaut werden wegen des Gestanks, sondern in die Mitte, damit Kinder und Frauen auch nachts in Sicherheit aufs Klo können. Die hat allerdings bei der Gelegenheit, so hört man, vergessen, die Klos für das dritte Geschlecht anzumachen. Und jetzt ganz schnell wieder Luft holen mit den Outlaws, der Highwayman und dem Titelsong ihres Albums, Highwayman.
I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive.
I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again, or I may simply be a single drop of rain, but I will remain. I'll be back again and again and again. And again, and again, and again.
Da wir vorgestern den Internationalen Frauentag gefeiert haben, hier einige Bemerkungen zur Frau als solcher und der in unseren Tagen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen. Sie sind meiner Ansicht nach die schönste Nebensache der Welt. Also, bis auf den Fußball. Aber ich finde, sie übertreiben derzeit. Besonders die Jungen, aber auch die Alten. Und natürlich die Grünen generell. Die altern schlecht, finde ich. Im neuen Tumult, eine Zeitschrift, die sich Zeitschrift für Konsensstörung nennt, eine Zeitschrift, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, liebe Hörer, ist von diesem neuen Staatsfeminismus die Rede, der uns derzeit dauernd um die Ohren gehauen wird und der, Zitat, unter dem Vorwand des nachholenden Ausgleichs angeblicher Benachteiligungen von Frauen ein dichtes Netzwerk politischer, sozialer, rechtlicher, pädagogischer und massenmedialer Diskriminierung der Männer und alles Männlichen ausgebaut haben, Zitat Ende. Ohne allerdings auf männliche Galanterie verzichten zu wollen. Jüngst, erzählte Kubicki, hatte er sich an einem Regentag ein Taxi vors Parlament bestellt. Doch als er einsteigen wollte, kam ihm Annalena Baerbock zuvor, schmiss sich ins Auto und rief ihm, dem Verdutzten, zu, sie werden doch wohl eine Frau nicht im Regen stehen lassen wollen. Ja. Und das geht auch anders weiter. Also zum Beispiel so, in einer Vorabendserie, Frau wird eingeliefert, Ärzte eilen herbei. Der Jüngste von ihnen ruft, Nina, du hier? Worauf die Frau auf der Liege mit einem Fausthieb die Nase bricht. Die Umstehenden feixen und denken sich, das wird er wohl verdient haben, der Schlawiner. Es stellt sich später heraus, dass er sie nach einer kurzen Liaison verlassen hatte. Liebe Freunde, stellt euch den Umgekehrten vor. Der Mann hätte der Frau, der behandelnden Ärztin, die Nase gebrochen, weil sie ihm einen Korb gegeben hat. Er wäre vor Gericht gelandet, er hätte Berufsverbot gekriegt, mindestens, und ganz sicher kein Hotelzimmer mehr. Frage, warum ertragen Männer diese strukturellen Demütigungen? Nun, eine Theorie, die auch in Tumult angeboten wird, wäre, sie danken der Frau dafür, dass sie Kinder in die Welt setzen und ihnen die Basiskompetenzen des Menschseins beigebracht haben. Das wäre es dann. Mehr können sie nicht erwarten, die Männer, nach feministischen Regeln. Denn die neuen starken Frauen sind den Männern ewig böse dafür, dass sie sie gehindert haben, Zitat Tumult, Wirtschaftsgebilde und Staatsformen und Landesverteidigung zu ersinnen, Straßen und Häuser zu bauen, Sterne und Gezeiten zu erforschen, Telekommunikationsmittel wie Handys zu erfinden und darüber hinaus, und das ist jetzt mein Zusatz, gehindert haben, Sinfonien wie die Beethovens zu komponieren und Skulpturen wie die Michelangelos zu formen. An all dem wurden sie offenbar vom Mann gehindert. Sie bieten, so der Autor in Tumult, ein emphatisches Nichts für diese Leistungen an. Den Nihilismus des Geschlechterhasses mit der perspektivischen Auslöschung des Männlichen, wie sie sich sprachlich anbahnt in der Ersetzung des generischen Maskulinums durch das dysfunktionale Femininum, mit dem nur noch Frauen assoziiert werden. So viel erstmal zum Frauentag. Unser listiger Schlawiner Antifa-Fascho Dennis K. aus Berlin hat das alles sehr gut verstanden. Eben, dass der neue Realfeminismus nicht lange fackelt. Nicht zuletzt deshalb ist die Versuchung groß für Männer, sich in das derzeit dominierende Geschlecht einzufühlen, in das der Frau, oder zumindest zu behaupten, sie seien eine Frau, und sich die Läge zu lackieren. Und hierzu gibt es keinen besseren Song als Johnny Cash's A Boy Named Sue. Aus der guten alten Zeit, als ein Mann, der mit einem Frauennamen herumlief, noch dafür gehänselt wurde. Sein Dad entschuldigte sich damit, indem er sagte, Son, this world is rough and the man is gonna make it, it's gotta be tough. Und deshalb habe ich dir diesen awful name gegeben, denn du musstest dich täglich wehren und lerntest kämpfen. Hier also Johnny Cash und St. Quentin mit A Boy Named Sue.
Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Yeah, he said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, 'cause I'm the that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
Ich muss nochmal auf das Frauending zurückzukommen. Lässt mich nicht los, anlässlich dieses Frauentages. Wir sind ja gewöhnt, uns über dicke Männer lustig zu machen. Kohl wurde Birne genannt und Altmaier Merkels Tonne, zumindest von mir. Aber für Frauen verbietet sich das. Wieso? Ricarda Lang, diese Kugel im Rock, steht auf der Bühne und verteidigt Cem Özdemirs Plan, die Werbung für süßen Naschkram zu verbieten, weil er ungesund für Kinder ist und Fettleibigkeit bei ihnen weit verbreitet ist. Und keiner schüttelt sich vor Lachen. Und diese Tonne auf Beinen, übrigens eine ohne jeden Studienabschluss und jede Berufsausbildung, steht da auf den sich biegenden Brettern. Und das nicht nur wegen der Lügen zu Corona und Klimatod. Und sie will der Nation erzählen, wo es langgehen soll. Ich habe mal unsere politisch korrekte künstliche Intelligenz gefragt, nämlich diesen Chat-GPT, Roboter, von dem alle Welt redet. Warum ist Ricarda Lang so dick? Ist sie krank oder isst sie einfach zu viel? Die Antwort kam. Als KI-Modell, also künstliche Intelligenz, respektiere ich die Privatsphäre anderer Menschen und es ist nicht meine Aufgabe, über das Gewicht oder die Gesundheit von Einzelpersonen zu spekulieren oder zu urteilen. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Gewicht eines Menschen von verschiedenen Faktoren wie Genetik, Lebensstil, Ernährung, körperliche Aktivität beeinflusst wird. Es ist auch wichtig zu beachten, dass jeder Mensch einzigartig ist. Ja, jeder Mensch ist einzigartig. Und es ist nicht fair oder angemessen, jemanden aufgrund seines Gewichts zu beurteilen oder zu stigmatisieren. Ich meine, beurteilt doch wegen Gewicht. Das ist doch seine Intervention. Na egal, die Grünen widersprechen sich. Es ist immer besser, Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihrer Fähigkeiten und ihrer Leistungen zu bewerten, was man in dem Falle nun also mit den Leistungen, Studienabbrecherinnen und so weiter auch in Frage stellen kann. Egal. Aber so ist die künstliche Intelligenz. Ich hatte dann die KI gefragt, warum Helmut Kohl so dick war. Und da sprudelte sie. Es ist bekannt, dass Kohl ein Liebhaber von gutem Essen und Trinken war und oft schweres, traditionelles deutsches Essen bevorzugte, wie zum Beispiel Schweinebraten, Knödel und Bier. Er hatte oft auf Geschäftsreisen eine große Menge an Essen und alkoholischen Getränken konsumiert und so weiter und so weiter. Das übrigens kann ich bestätigen. Ich war mal auf Dienstreise mit ihm in Brunei. Meine Arbeitshypothese für die Reportage war, der dickste Mann der Welt trifft den reichsten Mann der Welt. Und der Kohl stand da vor mir am Buffet und schaufelte sich mit der Zange einen Berg von Spaghetti auf sein Tablett. Und das Licht verdunkelte sich, so groß und dick war dieser Berg, der da vor mir aufragte. Und ich hatte Angst, wenn der ins Rutschen kommt, bin ich tot. Na egal. Beigesprungen wurde unser Ricarda Lang von der ebenso dicken Hamburger Senatorin Fegebank, die sich öfter bei McDonald's in der Mönckebergstraße mit ihren Big Macs und Big Shakes fotografieren lässt und die, um ihr gesundes Urteilsvermögen unter Beweis zu stellen, jenen 3000 Antifaschisten öffentlich applaudierte, die den Rentner auf meiner Merkel-muss-weg-Demo krankenhausreif getreten hatten. Aber interessant, die naive Frage nach dem Körperumfang einer Frau und sofort springen ganze Heerscharen männlicher Kavaliere aus dem Busch und machen dich fertig. Ich frage mich, warum. Ich übrigens habe kein Problem damit, wenn man mich als dick bezeichnet. Und warum nicht? Weil es stimmt. Tue ich ja selber. Naja, jetzt nach meinem Fasten-Intermezzo von gerade mal 8 Tagen, ein bisschen dünner, 6 Kilo abgeschmissen. Aber ich esse einfach gerne und meine Frau kocht gut und ebenfalls gern deutsche Küche. Jetzt noch mal was Lustiges von Johnny Cash aus den 80er Jahren. Gerade selber erst entdeckt. Auf dem Album Water from the Wells of Home. Eine Sammlung von Amerikaner, von Volksliedern und Schnulzen, könnte man sagen. Und hier singt er im Duett mit Paul McCartney, der die Harmonien beisteuert, zusammen mit seiner Linda, und June Carter und Tom Hall. Hier kommt New Moon over Jamaica.
There's a new moon over Jamaica. And a new year just got here, you see. There's a new moon over Jamaica, and I'm living with an old memory. So won't you come back to Jamaica? You know it isn't so far. Look up in the sky where you left me that night. I'll be standing right under that star. There's a new moon over Jamaica, and a new year just got here, you see. There's a new moon over Jamaica, and I'm living with an old memory. Just a new year, a new moon and me.
Auf der letzten Platte der American Recordings, die zu seiner Lebenszeit veröffentlicht wurde, ist unser Schmerzmann mit Hurt zu hören, einer Coverversion von Nine Inch Nails. Ein Song aber, der für ihn geschrieben schien. I put the needle in myself just to feel the pain. In dieser gebrochenen Stimme liegt ein ganzes hartes Leben aus Kampf und Glück und Verzweiflung, aus Sucht und Überwindung und Erlösungshoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Hier kommt Johnny Cash mit Hurt. Aber noch nicht ganz, denn bevor wir das tun, noch eine Richtigstellung durch einen Hörer. Thomas Manns Bruder Viktor blieb nicht im Krieg, wie ich irrtümlicherweise gesagt hatte in meiner letzten Sendung. Er schloss sich vielmehr später den Kommunisten im Spanischen Bürgerkrieg an und starb 1971. Mein Korrektor und ehemaliger Kursstudent schreibt weiter: Ich habe Sie erst spät schätzen gelernt, Herr Matuszek. Und zwar, es waren noch 1 oder 2 Jahre vor Corona, als ich Ihr starkes Buch White Rabbit gelesen habe, das jetzt hoffentlich wieder neu aufgelegt wird, weil es immer noch aktuell ist, in dem Sie den grassierenden Wahnsinn unserer Zeit nicht zuletzt in den deutschen Redaktionsstuben aufzeigen. Um ehrlich zu sein, Jefferson Airplane kannte ich bis dahin gar nicht, habe seitdem aber das betreffende Lied White Rabbit schon mehrfach gerne angehört. One pill makes you larger and one pill makes you small. Dafür aber aus meiner Chorstudentenzeit Ergo Bibamus. Na gut, lieber Freund, jeder doppt sich so gut er kann, nicht wahr? Das war mal wieder Matussek. Wir haben diesmal gar nicht über die Pfizer-Papiere gesprochen. Diesen Megaskandal einer nur mangelhaft erprobten Tinke, die wirkungslos war, aber jede Menge verschwiegener Nebenwirkungen aufzeigte. Eine Geschichte von Manipulationen, Unterschlagungen während der Testphasen und ganz, ganz viel Geld. Noemi Wolf, die Linke, hat das zusammen mit dem rechten Steve Bannon herausgebracht. Eine echte Querfrontproduktion, würde ich sagen. Und sie spricht in ihrem Vorwort von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Meine Frage für nächste Woche wäre, was fangen wir mit den Grünen, Gören, Svenja Schulze und Ricarda Lang an und den vielen anderen, die warnende Expertisen unterdrückt und lächerlich gemacht haben und eine Impfpflicht mit dieser Tinke aufdrängten und gegen Ungeimpfte hetzten wie die bösartige Komikerin Bosetti oder der grüne Palmer, der ihnen, den Nichtgeimpften, sogar die Rentenzahlung verweigern wollte. Und was vor allem mit der oberkorrupten EU-Präsidentin Ursula von der Leyen, die dauernd von Werten schwafelt und die kurz vor dem Auffliegen des Schwindels dem Pfizer-Chef Bohler 36 Milliarden für die nutzlose und gefährliche mRNA-Tinke überwies und die SMS-Wechsel über diesen Deal mit ihm löschte. Bitte schreibt, Leute, diesmal verlosen wir ein Kia dritter Hand mit sauberen Aschenbechern. Und die Lackierung darf man sich aussuchen. Der muss sowieso nochmal neu gespritzt werden. Also Einsendung wie immer an matussek@kontrafunk.radio. Jetzt aber zu dem erschütternden letzten Song von Johnny Cash. Greifend. Dieser Song dieses Ex-Junkies und wiedergeborenen Christen. Zu seinem Abschied von dieser Irrsinnswelt und aus diesem Jammertal. Johnny Cash mit Hurt.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, Everyone I know goes away in the end. And you could have it.